Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute mit Dr. Yvonne Kollrack. Herzlich willkommen in SWR1 Leute.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Sie waren 10 Jahre lang Oberärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie und gestern war Tag des Fußes. Also ich wusste vorher gar nicht, dass es so einen Tag gibt, aber Sie haben sich intensiv mit den Füßen auseinandergesetzt, ein Buch geschrieben, warum wir unsere Füße auf Hände tragen sollen. Hat der Tag also für Sie eine besondere Bewandtnis?
Eigentlich sollte jeder Tag im Jahr Tag des Fußes sein, denn wir müssen unsere Füße von dem unteren Ende unseres Körpers in unser Bewusstsein rücken. Es ist schön, dass es den Tag des Fußes gibt, aber es spricht schon wieder dafür, dass ganz unterschiedliche Daten kursieren. Ja. Also manchmal ist es der 28. Juni, manchmal ist es der letzte Mittwoch im Monat. In anderen Ländern ist es die Foot Awareness Week oder die I Love My Feet Week. Eigentlich, wie gesagt, am besten jeden Tag die Füße in die Hand nehmen und sich um die Füße kümmern.
Naja, aber das scheinen die wenigsten wirklich zu tun, denn sonst gäbe es nicht so erschreckende Zahlen. Denn 80% aller Deutschen geben an, dass sie durchaus an Fußproblemen leiden. Was sind denn so typische Fußprobleme?
Das ist richtig. Und dummerweise beachten wir unsere Füße erst, wenn sie nicht mehr funktionieren. Wir gehen davon aus, dass die uns ganz selbstverständlich durchs Leben tragen. Wir laufen sogar weiter, wenn wir einen Stein im Schuh haben und kümmern uns nicht drum, weil wir wollen ja von A nach B gelangen.
Na, den ziehe ich schon noch aus, den Stein.
Und wir zwängen unsere Füße in Schuhe, die schön aussehen sollen, aber nicht dem Fuß angemessen sind. Und deswegen sind die meisten Fußprobleme Probleme, die durch das falsche Schuhwerk entstehen, durch zu enges Schuhwerk oder durch Schuhwerk, die unseren Fuß in eine Fehlbelastung zwängen. Das heißt, der Hallux Valgus, der Ballenzeh ist sicherlich ein Problem, was sehr, sehr häufig auftritt.
Das sind wahrscheinlich meistens Frauen, ne?
Das sind meistens Frauen, also die Zahlen gehen so von 2,5-mal mehr Frauen bis 10-mal mehr Frauen als Männer. Es ist aber auch eine kinetische Komponente dabei, sodass das durchaus auch Männer betreffen kann. Und auch Männerschuhe sind ja manchmal, vor allem wenn es die feineren sind, eigentlich zu schmal für den Männerfuß. Dann ist es der Spreizfuß, der fast noch häufiger ist als der Hallux Valgus, der nur die Menschen nicht unbedingt zum Arzt führt oder schon gar nicht ins Krankenhaus, weil man das nicht operativ angeht in der Regel.
Welche Probleme macht der Spreizfuß?
Der Spreizfuß macht Schmerzen unter dem Vorfußballen in der Mitte, der auch zu Nervenschmerzen führen kann und das eigentlich dann bei jedem Schritt. Und das ist das halt das Problem am Fuß, dass dann jeder Schritt schmerzt.
Und das Blöde natürlich auch noch ausgerechnet, dieser Fuß ist so ein kompliziertes Gebilde. Was macht den Fuß so kompliziert?
Kompliziert macht ihn, dass es ein unheimlich ausgeklügeltes Zusammenspiel zwischen Knochen, Muskeln und Bändern sind. Und es ist deswegen so kompliziert, weil der Mensch das einzige Lebewesen ist, der dieses Fußlängsgewölbe und ein Fußquergewölbe hat, weil wir auf zwei Beinen gehen müssen. Wenn man zurückschaut in unsere Entwicklungsgeschichte, 3,2 Millionen Jahre, der Homo Australopithecus, der hat das angefangen, dass er sich in die Senkrechte ständig bewegt hat. Aber wenn man jetzt anschaut, unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, die haben kein Fußlängsgewölbe. Die laufen auf beiden Fußwurzelknochen, die bei denen nebeneinander liegen. Und bei uns liegen sie übereinander.
Also das öfter Krabbeln täte uns also gut, nehme ich da Ihren Worten. Aber was haben Sie sich vielleicht heute für Ihre Füße schon Gutes getan?
Also das Krabbeln täte uns nicht mehr gut, weil wir ja jetzt aufrecht laufen müssen. Uns täte die Fußgymnastik gut. Was man jeden Tag seinen Füßen Gutes tun kann, finde ich, das denke ich jedes Mal, wenn ich in der Dusche stehe, dann lässt man so das Wasser vom Oberkörper runterlaufen auf die Füße und eigentlich möchte man ja seine Füße mal anfassen und die auch eincremen und einschäumen und spülen, aber dazu muss man sich ja schon auf ein Bein stellen, das schafft man nicht, da muss man sich irgendwo festhalten, beim Eincremen kommt man an die Füße manchmal gar nicht ran und wir vernachlässigen unsere Füße und wenn man sie denn mal in die Hand nehmen würde, dann würde man auch, glaube ich, eher dafür Aufmerksamkeit gewinnen. Wo tut es denn eigentlich weh? Wie schaut mein Fuß eigentlich aus?
Also wir rufen das Motto des Tages aus, ran an den Fuß. Als Orthopädin waren Sie selbst erstaunt, dass es über die Angaben von Knochen, Muskeln und Bändern bei unseren Füßen so unterschiedliche Angaben gibt. Wo kommt das her?
Das hängt einfach davon ab, wo setzt man das Ende und den Anfang des Fußes fest? Also wenn man zum Beispiel in Bayern jemanden im Krankenhaus hat und der sagt, ihm tut der Fuß weh, dann kann das auch sein, dass der das Knie meint.
Der spricht von Haxen, ne?
Ja, oder halt einfach Fuß.
Ja.
Und dann konzentriert man sich als nicht gebürtiger Bayer auf den Fuß.
Ja.
Und der sagt dann, wieso, aber mir tut doch das Knie weh.
Mhm.
Wenn man jetzt den Fuß wirklich als hochdeutschen Fuß ansieht, dann ist es aber immer noch nicht klar, zähle ich die Sprunggelenksgabel mit? Also zähle ich Wadenbein und Schienbein noch mit zum Fuß? Was mache ich mit den akzessorischen Knöchelchen, die jeder mal hat? Was mache ich mit den Sesambeinen, die unter der Großzehe liegen? Zähle ich die mit? Sind das richtige Knochen oder sind das einfach nur Verknöcherungen in einer Sehne? Zähle ich das Außenband als drei Bänder oder sage ich einfach das Außenband? Gleiches gilt für das Innenband. Und dadurch kommen die verschiedenen Angaben. Also man muss dann immer ganz genau spezifizieren. Letztlich ist es aber auch egal, wie viele Knochen und Bänder es sind, sondern wichtig ist, dass das Zusammenspiel von all diesen Strukturen funktioniert.
Denn es sind einfach viele und auch Sesambeine hatte ich auch noch nie gehört. Also spannende Sachen, die da drin stecken in unseren Füßen. Und Sie sagen, der Fuß verdient Goldmedaillen, wenn es um einen olympischen Wettstreit für Körperteile geht. Und da verteilen Sie gleich mehrere Goldmedaillen. In welchen Disziplinen?
Genau, also eine Disziplin ist das Gewichtheben, weil unser Fuß trägt uns durchs Leben, wie schwer wir auch sind. Und je schneller wir laufen oder wenn wir gar stolpern, wirkt ein Vielfaches unseres Körpergewichts auf den Fuß, der das abpolstert, abfängt und sogar, da kommen wir schon zum Bogenschießen, durch die Verspannung der Plantarfaszie, das heißt der Fußsohlenbänder, in der Lage ist, diese Energie, die wir beim Auftreten in den Fuß hineinleiten, uns wieder zurückzugeben, sodass er ein bisschen wie eine Sprungfeder wirkt. Dann ist unser Fuß natürlich ausgerüstet mit einer Vielzahl an Nervenenden und Rückkopplungsmechanismen zu unserer Muskulatur und unserem Gleichgewichtsorgan, sodass wir balancieren wie auf dem Schwebebalken. Und was hatten wir noch? Mir fallen
also,
immer die fünf wieder nicht ein.
Sie haben Hoch- und Weitsprung genannt und Kampfsport haben Sie noch im Angebot. Erklären Sie es mal.
Genau, Kampfsport. Er schützt uns vor all den Widrigkeiten, die uns auf unserem Weg begegnen. Die Ferse ist so gut gepolstert, besteht nicht nur einfach aus einer Ansammlung von Fett, sondern dieses Körperfett ist so organisiert, dass ich das mit einer Federkernmatratze vergleiche, mit lauter kleinen Sprungfedern, die uns dann polstern und wieder zurückgeben. Und das ist so erstaunlicherweise, wer einmal auf so einen Barfußpfad gegangen ist, der wird das merken, dass das bloße Gehen auf Kieselstein,
das tut weh.
Also wenn wir jetzt mit der Handfläche oder mit dem Unterarm uns auf einen stumpfen Gegenstand stützen, dann sagen wir, ist vielleicht nicht unangenehm, tut aber nicht weh. Aber der Fuß passt so gut auf uns auf, dass er sagt, Obacht, da ist was anders als sonst.
Und die SWR1-Hörerinnen und Hörer haben auch Fragen zum Fuß. Andrea Schneider schreibt nämlich, ihr Fuß macht lustige Dinge. Meine großen Zehen machen lustige, aber sehr lästige Sachen. Beim Sport gehen sie immer noch oben, das heißt, alle Joggingschuhe haben mit der Zeit immer Löcher, aber bei Schiefstiefeln oder Bergstiefeln stoßen sie auf Widerstand und ich laufe immer mit schwarzen Zehennägeln herum oder sie lösen sich sogar ab. Leider bringen Zehenhauben aus Silikon nur bedingt Erleichterung. Gibt's noch was anderes, fragt sie.
Also wir haben hier zwei Probleme. Das eine kann ich nicht ganz einschätzen. Wo geht jetzt der Zeh nach oben? Ist das Ende des Zehs, der hochgeht, oder ist das über dem Grundgelenk was oder dem Zwischengelenk was hochgeht? Sprich, macht die große Zehe sowas Ähnliches wie sonst nur die kleinen Zehen in Sachen Krallenzeh oder Hammerzeh?
Also diese Zehe bräuchten Sie vor sich, um es beurteilen zu können.
Ich bräuchte sie vor sich, weil ich erweitere jetzt einfach den Spruch, durchs Telefon und durch die Hose stellt man keine Diagnose, durchs Radio auch nicht, weil es ist schwer rauszufinden, was ist denn jetzt mit geht nach oben gemeint oder macht komische Dinge. Das muss man sich angucken, sonst fällt man da rein, wenn man annimmt, ist das und das ist gemeint und dann ist es was ganz anderes.
Und bei der anderen Geschichte mit den
Bergstiefeln? Die zweite Geschichte, das kommt relativ häufig vor, das kommt so häufig vor, dass es sogar unter der Bezeichnung Tennis Toe, also Tenniszehe verewigt ist, weil das kommt dadurch zustande, dass der Fuß im Schuh nach vorne rutscht und die Großzehe, weil sie die längste ist meistens, vorne anstößt und dann das Nagelbett geprellt wird oder die Nagelmatrix unter den Nagel ist einblutet, der Nagel sich abhebt und sich verfärbt.
Also größere Schuhe wäre die Lösung, oder?
Zum einen größere Schuhe, das muss man dann ausprobieren, weil größere Schuhe können dann auch wieder zu locker sitzen. Was man beim Wandern machen kann, wenn man bergab geht, versuchen mit der Ferse aufzusetzen und nicht mit dem Vorfuß, dass man also diese Rutschbahn im Schuh verhindert. Dann kann man auch sich beraten lassen im Fachgeschäft, dass man Bergschuhe auswählt, die keinen zu hohen Absatz haben. Das ist natürlich super beim Bergaufgehen, weil man da unterstützt wird, aber schlecht beim Bergabgehen, weil der Fuß dann auf eine Rutschbahn gerät und die Zehe dann vorne anstößt. Und was man natürlich auch machen kann, ist das Gewicht und diese Rutsche abzufedern, indem man Wanderstöcke benutzt.
Und weil Sie Fachgeschäft gerade sagen, also wenn ich da im Laufladen bin, die sagen mir immer, ja, kaufen Sie unbedingt die Joggingschuhe eine Nummer größer. Und jetzt sagen Sie, ja, ist nicht immer die richtige Lösung.
Es kommt drauf an. Also am besten ist es, sagt jemand, der mir die Fußchirurgie beigebracht hat, ein Professor aus München, am besten wäre es, man würde die Schuhe anziehen und damit erstmal laufen gehen.
Das kann man ja auch in vielen Läden
machen. Das kann man in vielen Läden jetzt schon machen. Also meine letzten Wanderstiefel, die ich gekauft habe, die durfte ich 6 Wochen ausprobieren und wenn sie mir nicht gefallen oder gepasst hätten, hätte ich sie zurückgeben können. Und das ist, glaube ich, wenn man das erste Mal so einen Schuh kauft, das probate Mittel. Viele Läufer schwören ja dann auf das Modell, was sie haben und bevor das dann den Geist aufgibt, wird das nochmal gekauft, dass man das immer überlappend dann auch einläuft.
Ja, das wird gerade eine Fußsprechstunde hier für Frau Dr. Kollrack. Als Orthopädin kommen hier laufend Fragen rein, aus Heidelberg zum Beispiel von Dagmar Lorenz. Bänderriss schonen oder gleich belasten?
Das kommt auf den Patienten drauf an. Es ist so, beim Bänderriss ist die Belastbarkeit des Fußes eigentlich nicht eingeschränkt. Es sind keine Strukturen betroffen, die eine Entlastung erfordern würden, rein mechanisch. Es ist so, der Bänderriss führt dazu, dass die Sprunggelenksgabel instabil wird, mehr oder weniger, je nachdem, wie ausgeprägt der ist. Es wird meistens behandelt mit so einem Plastikcast, mit einer vorgefertigten Schiene, die man in normales Schuhwerk einbringen kann, am besten etwas ausgelatschtere Tennisschuhe. Man kann das dann belasten, aber der eine sagt, das tut mir zu weh, der andere sagt, ich merke gar nichts, ich laufe da drauf rum. Es ist also das, was man sich zumuten kann. Am Anfang wird man von jedem Arzt da wahrscheinlich auch Unterarm-Gehstützen zu bekommen und kann das dann ausprobieren, ob es geht, ob es nicht geht. Der Vorteil, wenn man belastet ist, dass die Thrombosegefahr gesenkt wird.
Aber täuscht der Eindruck oder ist es mehr und mehr jetzt gang und gäbe zu sagen, ja, eher schon mal in die Belastung gehen? Früher hat man alles ruhig gestellt.
Genau, früher hätte man sowas eingegipst für 6 Wochen und dann wäre man nach 6 Wochen mit einem ganz dünnen Oberschenkel wieder zu sich gekommen. Die funktionelle Therapie ist die Methode der Wahl heutzutage. Und deswegen, wenn die Belastung geht und es ist rein mechanisch möglich, weil keine knöchernen Verletzungen oder Knorpelprellungen mit dabei sind, das kann man dann machen, ja.
Aus Oberschopfheim fragt Jochen Walter, wie sehen Sie die Nutzung von Schuhen mit sehr biegsamen oder sehr steifen Sohlen soll das, glaube ich, heißen. Empfehlen Sie eher Schuhe mit hoher Dämpfung?
Das kommt drauf an, was man machen möchte. Also wenn man jetzt einen Marathon laufen möchte, dann sollte man schon eine gewisse Dämpfung in seinen Schuhen haben und jetzt nicht auf die Idee kommen, auch dazu ziehe ich mal Barfußschuhe an, weil das muss erst trainiert werden. Wenn ich jetzt den Berg bergab gehe, dann brauche ich mehr Dämpfung, als wenn ich ihn bergauf gehe. Es kommt drauf an, was man machen möchte. Wenn man Barfußschuhe mal ausprobieren möchte, dann nur für kurze Zeit, 5 Kilometer erstmal. Und man sollte sich auch beraten lassen, ob der Fuß denn eigentlich gesund genug dafür ist oder ob man beispielsweise schon Probleme hat, die durch das Barfußlaufen oder im Barfußschuh dann schlimmer werden würden.
Aus Iffezheim eine Frage von Ingrid Dech, die sagt, ich habe ein Hallux Rigidus. Was kann ich selbst tun, damit die Schmerzen am Großzehgelenk besser werden? Gymnastik, spezielle Übungen, Barfußgehen etc. Es gibt zu diesem Hallux wesentlich weniger Infos als zu Hallux Valgus. Den hatten Sie anfangs
ja schon angesprochen. Das stimmt, der Hallux Valgus schlägt alles. Und der Hallux Rigidus ist der kleine Bruder oder der kleine Verwandte. Es kommt auch oft beides zusammen vor. Hallux Rigidus bedeutet einfach, dass es einen Knorpelverschleiß im Großzehengrundgelenk gegeben hat. Und der führt zu Schmerzen und zu einer Einschränkung der Beweglichkeit, vor allem beim Abstoßen. Man kann das lindern, indem man eine etwas festere Sohle trägt. Wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist, kann man auch da operativ rangehen. Es bilden sich bei der Arthrose oft Knochenvorsprünge und die dann noch zusätzlich drücken und die Beweglichkeit einschränken. Die kann man entfernen, das ist die sogenannte Chylektomie. Es ist aber auch durchaus üblich, vor allem bei älteren Menschen, das Großzehengrundgelenk dann tatsächlich ganz zu versteifen, um den Schmerz wegzunehmen.
Und so ein weit verbreiteter Hallux Valgus entsteht ja häufig durch zu hohe Schuhe. Jetzt gibt es Frauen, die behaupten, ja, meine High Heels sind total bequem. Also ich komme auf sowas keine 3 Meter weit. Können High Heels bequem sein?
Meine High Heels sind nicht bequem. Ich glaube, man kann mehr oder weniger gut in High Heels laufen lernen. Wichtig ist es, dadurch, dass man in den Heels seinen Körperschwerpunkt verlagert, dass man in der Lage ist, das mit dem Rest des Körpers auszugleichen, um den Fuß möglichst zu entlasten. Es ist so, dass der Körperschwerpunkt dann nach vorne gerät. Und die meisten Leute gleichen das dadurch aus, dass sie ins Hohlkreuz gehen. Und das schlägt dann natürlich auch auf den Rücken. Wichtig ist es, wenn man High Heels tragen möchte, dass man eine starke Bauchmuskulatur tatsächlich hat. Und man kann sich das dann auch schönreden und sagen, wenn ich heute mal in High Heels rumlaufe,
dann gleich mit Sixpack,
trainiere ich meine Bauchmuskulatur. Weil man muss das Becken nach hinten kippen, die Bauchmuskulatur anspannen, um die Heels auszugleichen.
Wir werden überflutet mit Fragen zu Füßen und Fußproblemen. Also da scheint sich zu bestätigen, dass 80% aller Deutschen Probleme mit den Füßen haben. Aber man stellt fest, dieses Thema Fuß kann dennoch Spaß machen, ne?
Ja, natürlich macht das Spaß. Also ich hätte es anfangs auch nicht geglaubt, als ich von oben die Order bekam, du kümmerst dich jetzt um Füße. Aber wenn einen die Faszination erstmal gepackt hat, dann ist das wahnsinnig interessant, weil man sich auch aus der Anatomie so viel herleiten kann, warum was wann wehtut und was man machen kann und was nicht.
Und Sie haben dann über eine verletzliche Sehne geschrieben. Und wenn dieses Stichwort Sehne fällt, dann wissen die meisten schon, was kommt, nämlich die Achillessehne. Ganz, ganz viele Fragen erreichen uns dazu. Wir wollen versuchen, die Fragen möglichst zu bündeln. Wir schaffen es gar nicht mehr, die einzeln im Detail zu beantworten. Aber zur Achillessehne kommt so viel. Was lässt sich da grundsätzlich sagen? Lässt sich da irgendwie vorbeugen?
Ja, und zwar mit exzentrischen Dehnungsübungen. Das bedeutet Dehnungen oder Übungen, bei denen die Sehne mit der Muskulatur gedehnt wird. Und zwar am besten macht man das auf einer Treppenstufe. Also kann man sich auch gut am Geländer festhalten. Man stellt sich mit dem Vorfuß, auch mit beiden Füßen auf die Treppenstufe bei gestrecktem Knie. Das ist ganz wichtig, sonst wirkt es nicht. Und geht dann einmal auf die Zehenspitzen und lässt dann die Fersen absenken und hält diese Position 15 bis 30 Sekunden und macht das über mehrere Durchgänge. Offiziell heißt es 20 Durchgänge, 6-mal am Tag. Ich sag meinen Patienten immer, es reicht, wenn sie das morgens, mittags, abends 15 Durchgänge pro Seite wirklich ausführlich machen. Und das hat den Vorteil, man trainiert dabei nicht nur die Achillessehne beziehungsweise die Muskulatur, die dann Verkürzungen oder Schäden an der Sehne besser ausgleichen kann, dadurch, dass sie elastischer ist, sondern auch die Plantarfaszie beziehungsweise zu der Entität gehört dann auch der Fersensporn.
Und was macht denn die Achillessehne so kompliziert? Weil so viele Menschen sind ja davon betroffen.
Ja, die Achillessehne, da lastet der Fluch der Antike auf uns. Es ist einfach so, die Achillessehne ist die dickste Sehne unseres Körpers, weil sie halt im Stand und beim Gehen dauernd dafür sorgen muss, mit dem zugehörigen Konglomerat von Wadenmuskeln, dass wir nicht nach vorne kippen. Das heißt, die stabilisiert uns. Und die ist ungefähr so dick wie 2 Daumen oder 1 Daumen, je nach Daumen. Und das hat aber den Nachteil, dass sie sehr schlecht im Inneren durchblutet ist, weil die Blutversorgung der Sehne kommt nur von außen über ihre Hülle. Denn im Inneren würden die Blutgefäße nur stören. Und das passiert aber, wenn wir älter werden und wenn kleine Mikroschäden an der Sehne entstehen, dass um diese zu reparieren, sprießen dann Blutgefäße ein, es kommt zu Entzündungsprozessen und Reparaturvorgängen und das macht Schmerzen. Und das führt dazu, dass die Sehne immer unelastischer wird. Und das kann dann auch aus heiterem Himmel, wie ein Zuhörer auch gefragt hat, zu einem Riss führen. Und die Prophylaxe sowohl für die Achillessehnenschmerzen, die man auch Achillodynie nennt, als auch für den Achillessehnenriss, ist, das ganze Gebilde flexibel zu halten durch diese Dehnungsübungen. Wenn man Probleme in der Achillessehne hat, das ist dann auch in der Nachbehandlung nach Achillessehnennaht oder zur Entlastung bei diesen Achillessehnenschmerzen, kann man auch temporär einen Fersenkeil tragen im Schuh als Einlage. Das entlastet die Sehne, führt aber langfristig, wenn man nur das macht und nichts anderes, dazu, dass sich die Sehne bzw. der Muskel auch noch verkürzt und dann hat man sich ein neues Problem geschaffen.
Ferse ist ein gutes Stichwort, denn ein Thema Feld, wo uns auch ganz viele Fragen zu erreichen, ist der Fersensporn. Was ist es genau?
Genau, also der Fersensporn ist eigentlich nur eine Ausziehung am Fersenbein. Und zwar an der Unterseite, an der Stelle, wo das Fußsohlenband aus dem Fersenbein entspringt und nach vorne zieht zu den Zehenballen und unser Längsgewölbe stabilisiert. Und der Fersensporn an sich ist man sich eigentlich gar nicht so sicher, ob der jetzt die Pathologie ist oder ob das nur ein Zufallsbefund ist. Also man weiß, dass wenn man jetzt von 100 Leuten die Füße röntgt, was man natürlich nicht tut, dann würde man bei 15% von denen einen Fersensporn finden, die aber gar keine Probleme haben. Und man ist sich da nicht sicher, wer ist da jetzt Huhn und wer ist Ei und oder ist der Fersensporn eigentlich nur der Hahn, der gar nichts damit zu tun hat. Es ist so, dass das Fußsohlenband unser Längsgewölbe stabilisiert und damit lastet auch eine große Spannung auf ihm und damit auch an seinem Ansatz am Fersenbein, am Knochen.
Die übliche Methode sind doch, glaube ich, Einlagen, oder?
Die übliche Methode sind Einlagen, die diese Stelle, die da so wehtut, vor allem morgens, wenn man aufsteht, bis man erstmal eingelaufen ist, entlastet. Aber die wichtigere Methode wäre eigentlich zum einen das Längsgewölbe zu stärken, zum anderen dieses Fußsohlenband zu dehnen mit den gleichen Übungen, die wir eben für die Achillessehne schon besprochen haben. Und das dritte wäre, das Körpergewicht spielt natürlich auch eine Rolle. Je schwerer ich bin, desto mehr Druck habe ich auf meinem Längsgewölbe, desto eher knicke ich in eine Senkfußstellung und desto mehr Spannung landet auf diesem V-förmigen Fußsohlenband. Und deswegen tut das vor allem auch immer an der Innenseite der Ferse weh und zieht nach vorne. Was man aber auch ganz gut machen kann, temporär, ist das Ganze zu tapen mit kinesiologischen Tapes. Das entlastet das Ganze auch. Und wenn es gar nicht geht, lustigerweise habe ich gerade jemanden im Radio getroffen, der ist dreimal gespritzt worden im wöchentlichen Abstand, um diesen Entzündungsprozess, nennen wir das, an dem Ansatz, also den Reparaturvorgängen zu beheben. Das Problem ist, wenn man irgendwo meistens Cortison hinspritzt, schadet das auch dem Körper, weil es die Bänder und Sehnen, das Kollagen schwächt und es kann dann zu einem Riss kommen.
Da können wir auch gerade noch mal zurück zur Achillessehne, denn da gibt es auch viele Nachfragen hinsichtlich OPs. Also ist das eine Möglichkeit, dass es dann so wieder wird wie vorher?
Es ist natürlich nur eine reparierte Achillessehne. Es ist nicht der Originalzustand. Das geht leider nirgends an unserem Körper und dessen muss man sich auch immer klar sein. Wenn eine Achillessehne gerissen ist, gibt es prinzipiell die Methode, das konservativ, also ohne Operation zu behandeln und zum anderen operativ. Man wägt das ab nach Vor- und Nachteilen und nach Anspruch. Und ganz wichtig ist natürlich, dass es überhaupt einen Sinn machen muss, das konservativ ausheilen zu lassen. Denn die Sehnenenden, die gerissen sind, müssen in Kontakt zu bringen sein, wenn man den Fuß in eine Spitzfußstellung packt. Das heißt, wenn der Fuß nach unten überstreckt wird. Wenn dann die Sehnenenden guten Kontakt miteinander haben und man legt einen Spezialstiefel an, der den Fuß in dieser Spannung hält, dann kann das gut heilen. Lange gab es Untersuchungen, die gesagt haben, ja, wenn ich das konservativ behandle und es heilt auch aus, heilt es aber nicht so stark und fest belastbar wieder zusammen, sodass das Risiko, dass die Sehne bei einer erneuten Belastung erneut reißt, zu groß ist. Und dann ist man immer in Richtung der operativen Versorgung gegangen. Das ist heute der Goldstandard. Bei jüngeren Menschen ohne großes Risiko für Wundheilungsstörungen, dass man das operativ angeht. Und das sind dann zwei Operationsmethoden. Einmal die konventionelle durch einen Schnitt, wo man die Sehne offen vor sich liegen hat und die direkt angehen kann. Und die indirekte minimalinvasive. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, aber beide führen, was die Festigkeit angeht, zu den gleichen Ergebnissen. Auch da ebnet der Chirurg aber nur den Weg und es kommt auch auf die Nachbehandlung drauf an und letztlich dann auch wieder auf die Dehnungsübungen.
Die Orthopädin Yvonne Kollrack ist zu Gast in SWR 1 Leute und ich nehme sie als neugierigen Menschen wahr und sie waren mehrfach auf Arktis-Expeditionen als Schiffsärzte mit dabei. Was war der Reiz für Sie dabei?
Die Natur, es ist einfach unglaublich, wenn man nachts in der Mitternachtssonne steht und außer dem leisen Dieselbrummen hört man nichts und hat die klare Luft. Und man trifft in der Arktis auf so viele Tiere und Pflanzen, das weiß man vorher gar nicht. Also ich wusste das nicht, dass es unzählige kleine Blümchen gibt. Und wenn man dann einen erfahrenen Arktis-Reiseleiter vor einem auf den Boden gehen sieht, weil er ein seltenes Blümchen entdeckt hat, das ist wahnsinnig schön.
Und die Frage natürlich als Ärztin, was hatten Sie zu tun? Seekrankheit oder was war am meisten verbreitet?
Seekrankheit in der Antarktis viel, auf der Überfahrt, in der Arktis zum Glück weniger. Eine offene Daumen-Endgelenksluxation hatte ich mal. Das war zum Glück das Schlimmste oder Schwerstwiegendste.
Hat aber kein Tier zugebissen, oder?
Nein, das war ein Sturz die Treppe hinunter. Eine luxierte Schulter. Eigentlich ist recht wenig passiert, zum Glück. Aber man betreibt da als Ärztin auf dem Schiff auch viel Prophylaxe, indem man seine Augen immer überall hat und versucht, potenzielle Gefahren zu erkennen und zu beheben, bevor sie eintreten können. Leider mit Füßen habe ich auf der Arktis dann nicht so viel Kontakt gehabt. Außer
da läuft man sich keine Blasen, ne?
Nee, also man sucht höchstens die Fußabdrücke der Eisbären.
Ja. Und, haben Sie welche gesehen?
Im Schnee, ja. Also auf dem sicheren Schiff besteht ja keine Gefahr für einen. Und wenn man da im Packeis auf den Eisschollen vorbeifährt oder die durchbricht und man findet da die Eisbärenspur, das ist schon toll.
Und wie war es mit Erfrierungen? Haben Sie sich da in irgendeiner Form vorbereitet, dass so etwas hätte kommen können?
Ja, man muss auf alles vorbereitet sein, weil man ist ja völlig auf sich alleine gestellt und abgelegen. Man kann nur jemanden mit Hubschraubern in Sicherheit bringen und da muss man, wie gesagt, seine Augen und Ohren und alle Sinne immer beisammen haben, um Unfälle zu verhüten, bevor sie eintreten. Und es wird auch immer darauf hingewiesen, dass wenn man in den Schlauchbooten längere Fahrten unternimmt, dass da ausreichend auf warme Kleidung und Schichten geachtet werden muss.
Sie haben diese Touren einige Jahre gemacht. 2004, 2005 waren Sie unterwegs, dann nochmal 2016. Was hatte sich im Laufe der Zeit verändert?
Genau, ich war von 2005 bis 2009 auf recht kleinen Schiffen unterwegs. Die haben 60 Passagiere und 20 Besatzungsmitglieder gehabt. Und im Jahr 2016 hatte sich die Schiffsgröße schon verdoppelt. Das heißt, die Passagierzahl hat sich auch verdoppelt gehabt. Und das ist dann natürlich ein ganz anderer Impact auf die Natur, wenn man da mit 120 Leuten durch die Tundra läuft, als mit 60 Leuten. Und auch der Anspruch auf das gebuchte Erlebnis hat sich ein bisschen geändert.
Also, inwiefern?
Man fährt ja in die Arktis, weil man den König der Arktis sehen möchte, den Eisbären. Und der Anspruch ist da, dass man den auch sehen muss. Und das Packeis geht zurück in den Norden. Und es kommt durchaus vor, dass man dann 2 Tage stumpf durch einfach pures Wasser nach Norden fährt, um ins Packeis zu gelangen, um die Chance haben, den Eisbären zu finden. Und dann 2 Tage stur durchs Wasser wieder zurück, Richtung Spitzbergen zurück. Und dann verliert man eigentlich 4 Tage, in denen man sonst auf den Inseln so viel andere Sachen hätte entdecken können.
Klingt nach keiner guten Entwicklung, so wie Sie es wahrnehmen.
Ja, meine Hoffnung ist, dass durch die jetzige Situation man sich dessen wieder ein bisschen bewusster wird, dass die fragile Arktis nicht für Massentourismus geeignet ist.
Sie haben jetzt 10 Jahre lang an einer Berliner Klinik gearbeitet, auch als Unfallchirurgin, und Sie verändern sich gerade beruflich. Wo geht's denn hin?
Genau, ich war 10 Jahre lang Oberärztin in der Orthopädie-Unfallchirurgie, als einzige Frau in der Führungsriege, und jetzt ist es einfach an der Zeit, ein bisschen mehr auf die Work-Life-Balance zu achten. Und deswegen nehme ich gerade eine Auszeit, wo ich mich neu orientiere und ganz viel Zeit habe zum Schreiben. Nicht nur dieses Buch fertiggestellt habe, sondern auch, wir haben gerade über die Arktis gesprochen, da was bereit habe, noch ein weiteres Sachbuch und da jetzt einfach mal schaue, was auf mich zukommt und ob ich dann in eine Praxis einsteige, die sich nur mit Füßen beschäftigt oder wo ich mich um die Füße kümmern kann. Das werden wir dann sehen, hoffentlich.
Was wäre der größte Wunsch? Wo soll es hingehen?
Ach, das ist eigentlich noch gar nicht so festgelegt. Hauptsache, es ist eine sinnvolle Tätigkeit, die maximal Spaß macht und auch, wo man mit Freude dabei ist und dahinter steht auch.
Was rauszuhören ist, Work-Life-Balance ging in der Klinik also nicht. Was ist das für ein Arbeitsalltag dort?
Es ist von einigen äußeren Zwängen ein Arbeitsalltag, der natürlich sehr eng getaktet ist und vor allem mit sehr viel Verantwortung. Jetzt haben wir alle nicht nur seit Corona gemerkt, dass vor allem das Pflegepersonal sehr eng ausgewählt ist, da sehr viele Krankheitstage zusammenkommen, dass da eine sehr hohe Arbeitsbelastung ist. Und es ist schon ein Unterschied, als ich angefangen habe, zu arbeiten, war man auf einer Station mit Pflegekräften und Ärzten und Physiotherapeuten ein Team. Man hatte die Zeit, zusammen zu frühstücken und sich auch kennenzulernen. Und man wusste, ach, der macht in seiner Freizeit das. Und das war ein ganz anderes Arbeiten. Heutzutage ist es so, dass man zum Teil auf seine Station kommt, der man zugeteilt ist. Und man denkt sich, bin ich im falschen Stockwerk ausgestiegen? Ich kenne ja überhaupt niemanden, weil da ein so hoher Durchsatz an Personal ist. Und das macht natürlich auch das Arbeiten schwerer, weil man nicht weiß, wer ist das eigentlich, mit dem ich zusammenarbeite? Kann ich mich auf den verlassen oder kennt der mich? Weiß der, was wir hier eigentlich machen? Oder ist das jemand, der sonst nur auf einer augenfachärztlichen Station in der Pflege arbeitet und jetzt plötzlich einen gebrochenen Hüftkopf versorgen soll als Pflegender? Das ist sehr schwierig und führt natürlich zu noch mehr Arbeitsbelastung.
Ja, und ein Team, was so wichtig wäre, kann man da dann gar nicht so richtig bilden. Ich habe gelesen, Ihre Bereiche Unfallchirurgie und Orthopädie sind seit 2004 zusammengelegt. Aus welchem Hintergrund?
Genau, weil sich das auch sehr überschneidet. Also Deutschland war lange, lange Zeit das einzige Land, wo es eine getrennte Abteilung für Unfallchirurgie und eine getrennte Abteilung für Orthopädie gab. Das war in der Schweiz schon immer zusammengelegt als Orthopädie-Unfallchirurgie, weil es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt ein künstliches Hüftgelenk einbauen muss, weil jemand einen Hüftgelenksverschleiß hat oder weil er eine hüftgelenksnahe Fraktur, sprich den Schenkelhalsbruch hat. Das heißt, die Operationsmethoden überlappen sich, das Personal macht eigentlich das Gleiche und deswegen kann man das auch zusammenlegen. Das ist in Amerika schon immer gang und gäbe gewesen und Deutschland ist da eigentlich nur nachgezogen.
Und wer Ihr Buch liest, warum wir unsere Füße auf Händen tragen sollten, der erfährt, dass man, wenn man seinen Füßen etwas Gutes tun möchte, Yoga lernen sollte. Sie haben es gemacht. Warum ist Yoga so gut für die Füße?
Yoga ist gut für die Füße, weil es sie in die Übung mit einbezieht. Yoga ist ja eine ganzheitliche Philosophie und man tut was, wenn man jetzt zum Beispiel eine Yoga-Serie oder auch nur den Sonnengruß durchübt, was für jedes Körperteil, für die Schultern, für die Wirbelsäule und eben auch für die Füße. Und die Übungen, die ich gerade bei der Achillessehne beschrieben habe, die findet man zum Beispiel auch im herabschauenden Hund wieder. Da kann man ganz wunderbar die Achillessehne bei dehnen.
Also geht's auch ohne die Treppenstufe?
Es geht auch, da muss man aber sehr viel Yoga machen. Und Yoga hat natürlich auch den Vorteil, man kann die Zehen endlich mal in die andere Richtung biegen, nämlich in die Beugerichtung, was wir im Alltag eigentlich gar nicht machen und was die Zehen sehr, sehr freut, weil die Beugemuskulatur dann endlich mal entlastet wird und die Streckmuskulatur sich nicht mehr verkürzen muss, sondern gedehnt wird.
Okay, dann hieß das Motto, die vergangenen 2 Stunden ran an den Fuß und jetzt ran ans Yoga.
Genau.
Herzlichen Dank, Yvonne Kollrack.
Es hat mich sehr gefreut.
Eins gehört. SWR.